Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Little Sims aus ihrem Song Woman. Tell him you're nothing without a woman. No, woman to woman. I just want to see you glow. Tell him what's up. Damit herzlich willkommen bei
Bamas the Podcast,
die Geburtssendung heute.
Genau. Mit mir Smooth and
mir Gemma.
Genau, wir haben heute nämlich eine Hebamme dabei und zwar die
Leslie.
Hello.
Hi.
Willkommen.
Hi.
Hi.
Willst du noch kurz was zu dir sagen?
Ja. Also, mein Name ist Leslie, ich bin 26 Jahre alt, bin nicht allzu lange Hebamme, seit 2019 und ja, ich arbeite im Krankenhaus.
Dann, bevor wir dich noch mehr fragen, haben wir auch dir ein Dissordett mitgebracht. Das heißt, ich werde dir gleich drei Fragen stellen und du musst dann spontan entscheiden, für welche Sache du dich entscheiden würdest.
Okay.
Dann beginnen wir. Schichtdienst oder eher 9-to-5?
Schichtdienst.
Warum?
Ernsthaft?
Ja.
I'm used to it now.
Wie läuft denn der Schichtdienst dann ab? Hast du dann auch so freie Tage oder?
Ja, das auf jeden Fall auch. Das ist aber immer individuell. Aber mein Krankenhaus arbeitet eigentlich mit dem Dreischichtensystem. Das bedeutet Frühdienst, Spätdienst und Nachtdienst. Und zwischendurch hat man auch einen Zwischendienst, aber das ist selten. Genau, und ich glaube, wenn man sich auch für diesen Beruf entscheidet und in die Klinik geht, stellt man sich ja drauf ein, ne? Dafür entscheidet man sich ja.
Die zweite Frage wäre, ich weiß nicht, wie der richtige Term dafür ist, Privatgeburten oder Klinikgeburten?
Schwierige Frage. Ich bin ehrlich, ich kann es nicht beantworten.
Warum nicht?
Jede Frau in Deutschland kann selber entscheiden, wie sie entbinden möchte. Und ich habe gelernt, dass ich dazu keine Stellungnahme nehmen darf. Ich darf nicht darüber urteilen. Klar, privat kann ich meine Meinung dazu äußern, aber in die Öffentlichkeit, wenn sich eine Frau dazu äußert, eine Hausgeburt zu machen, ist das in Ordnung.
Hausgeburt ist der richtige Begriff. Dann haben wir heute gelernt, dass sich Hebamme aufgrund ihres Berufes nicht dazu äußern dürfen. Und die letzte Frage, Hessen oder NRW?
Hessen.
Wieso?
Ich bin weiterhin stolze Hesserin. Ich habe ja 4,5 Jahre dort gewohnt und ich war wirklich stolz drauf. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Ja, Hessen ist ein schönes Bundesland. Also.
Auf jeden Fall, NRW auch. Aber ich lasse es unkommentiert. Entschuldigung an meine NRW-Leute.
Aber sie verzeihen es dir. Ich meine, dein Herz schlägt in Hessen und
so ist das dann halt. Genau.
Ja. Einmal Hessen, immer Hessen.
Exactly.
So ist es, so ist es.
Dann können wir auch gleich anfangen mit, du bist ja Hebamme, ist das der richtige Begriff auch im Deutschen?
Ja.
Okay. Wie hat das angefangen? Also wie war dein Studium oder deine Ausbildung? Was musstest du da durchgehen? Wo hast du dein Training abgeleistet? Mhm.
Also ich habe mich für die Ausbildung entschieden, habe im Jahr 2015 angefangen und bin dafür nach NRW gezogen. Eine Ausbildung. Ich glaube, eine Ausbildung an sich kann kompliziert werden, egal in welchem Bereich. Aber als Hebamme ist man ja in der Medizin tätig und ich finde, Medizin ist sehr kompakt, also ist das nicht so einfach. Natürlich, wenn man da mit Herz total dabei ist, dann kann es wunderbar und einfach funktionieren, aber es ist halt komplex, ne?
Wie lief denn dann deine Ausbildung ab?
Meine Ausbildung. Also ich hatte einen theoretischen Teil, ich hatte Schulblöcke und aber auch praktische Teile. Da bin ich für mehrere Wochen dann in der Klinik eingesetzt worden, also in der Frauenklinik. War natürlich im Kreißsaal, aber auch auf der Wochenbettstation, im Neugeborenenzimmer, Intensivstation für Neugeborene. Genau, und da mussten wir dann innerhalb von den 3 Jahren dann immer switchen.
Du, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, du bist seit 2019 Hebamme.
Genau.
Wie viele Geburten hast du bis jetzt mitgemacht?
Hast du
Meinst du
mitgezählt?
als Examinierte oder in der Ausbildung?
Erstmal insgesamt und dann beides getrennt.
106 plus 120. Oh, nee, das sind mehr als 120.
Was?
Also in der Ausbildung waren es 106 und jetzt 100, bin ich bei 160, also 200 und wie viel?
66.
Genau, 266.
Wow.
Ja.
Das 266 kleine winzige Zwerge in der Hand
Ja.
gehabt. Oh.
Ja.
Wie ist die Zusammenarbeit? Also, wie ist die Zusammenarbeit zwischen den Krankenpflegern? Weil ich kann mir das, seid ihr da komplett alleine oder seid ihr da mit denen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, auf der Wochenbettstation gibt es auch Krankenschwestern. Wie gesagt, wenn man Krankenschwester ist, kann man ja eigentlich in jedem Bereich arbeiten. Man entscheidet sich ja dann irgendwann in Zukunft, in welche Richtung man gehen möchte. Aber im Kreißsaal sind keine Krankenschwestern. Da sind wirklich nur Hebammen.
Krass, interessant. Wie läuft die perfekte Geburt in Anführungszeichen ab?
Ja, die perfekte Geburt ist ja dann die Physiologie. Das bedeutet, so wie es sein sollte. Das ist aber auch immer individuell. Ja, jede Person ist anders, jeder Körper ist anders und wenn alles gut läuft, dann ist super. Ja, aber wie gesagt, ist sehr individuell.
Ich meine nicht, wie läuft sie ab? Ich will wirklich mir das bildlich jetzt vor Augen
Ja, wie gesagt, das
fühlen
ist wirklich
lassen.
total unterschiedlich. Aber nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben eine Person, die ist zum ersten Mal schwanger, bekommt ihr Kind, sie bekommt Wehen, meldet sich im Kreißsaal, kommt mit Wehen in den Kreißsaal, ist schmerzbelastet. Dann hat man so eine Routine, man schaut, wie es dem Kind geht, wie es der Frau geht, man nimmt Vitalzeichen ab und dann wird sie vaginal untersucht. Und je nach Befund, das bedeutet, wie weit der Muttermund offen ist, muss man sich halt anpassen, was man jetzt mit der Frau macht. Das ist aber auch so etwas, man muss da so ein bisschen spielen. Man muss die Frau auch beobachten, ja. Gehe ich mit ihr baden? Gebe ich ihr direkt ein Schmerzmittel? Geht sie nochmal spazieren? Deswegen, das ist so individuell. Ich könnte jetzt so viel darüber erzählen. Aber bleiben wir bei dem Beispiel. Man betreut sie. Und irgendwann kommt sie an einen Punkt, wo der Muttermund offen ist und das Kind einfach kommen möchte. Und dann presst man. Und dann ist das Baby hoffentlich schnell da.
Okay, erste Frage. Wie lang gehen Wehen? Und gibt es einen Schmerz, den man damit vergleichen kann?
Ich persönlich habe noch keine Kinder bekommen. Deswegen kann ich das nicht beantworten. Aber ich habe rumgefragt und tatsächlich kann man den Schmerz mit nichts vergleichen, was wir halt kennen. Wir Frauen kennen, die noch
So
nie
traurig, oh
entbunden haben.
Gott.
Wir müssen tatsächlich da durchgehen. Ja, ist auch ganz individuell, aber man sagt, bei einer Erstgebärende dauert das schon ein bisschen länger. Und man muss auch sagen, man
Wie
spricht
gefällt
ein
es, dass du
bisschen.
kein Uhrzeit genannt hast und
Ja,
gesagt,
die
es dauert noch ein bisschen länger? Es
nennen
kann
einfach
dauern,
keine Zahl.
3 Stunden, ein bisschen länger, aber ein bisschen länger kann auch mehrere Tage dauern, so.
Ja,
Dann
das
davon
stimmt.
gar
Name
nicht.
was. Ja, das stimmt, weil Wehen sind ja nicht gleich Wehen. Ja, es gibt ja verschiedene Arten von Wehen und die Wehen, die man braucht, um das Baby dann zu bekommen, ja, ist ganz unterschiedlich. Wie gesagt, ich
Okay.
keine Zeit nennen und dann heißt es, ja, ich habe diesen Podcast gehört und da hat die Hebamme
Okay.
gesagt, es geht nur 5 Stunden, aber ich lag 38 Stunden in den Wehen. Das kann sein, ja.
Okay, von den 200 irgendwas Geburten, die du jetzt miterlebt hast, was war das die längste Zeit?
Die längste Zeit, die ich miterlebt habe, mit den
Ja.
Wehen, die eigentlich so sein sollten, über
Ja.
24 Stunden.
Und was
Ja.
war die kürzeste Geburt?
Oh, Die Mehrgebärenden, das bedeutet also eine, die schon
mehrere
ihr
Kinder
zweites
hat,
Kind, genau, ihr zweites Kind kriegt, da geht es schneller, weil der Körper dran gewöhnt ist, ne, und das kennt. Und die Muskeln sind dann auch, ja, entspannter und dann, ja, geht das sehr schnell. Aber je mehr Kinder man kriegt, desto schmerzhafter soll es wohl sein.
Okay, und wie lange war das ungefähr? Oh, was? Moment, und wie lange war das?
Also, das ist unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sagen, ey, die Wehen haben vor 4 Stunden angefangen und dann ist das Baby da.
Okay.
Also,
okay.
Das geht wirklich oder kann sehr schnell gehen.
Was war denn nun deine kürzeste Geburt?
Oh,
4 Stunden. Nein?
Nee, also da kam sie ja wirklich rein und ich konnte nicht mal einen Handschuh anziehen. So schnell ging's. Also 5 Minuten war sie da und das Kind kam danach. Das war das Schnellste, was ich so erlebt hatte.
Das klingt okay, nach einer geil. Traumgeburt.
Bitte?
Das klingt nach einer Traumgeburt.
Für mich ehrlich gesagt auch.
ich wünschte, ich würde einfach reinlaufen und es kommt.
Ja, wer weiß, vielleicht wird es auch so sein.
Bei meinem Glück wahrscheinlich nicht. Aber jetzt, wir haben ja alle keine Kinder und du kannst es, also ich habe so viele Horrorgeschichten zur Geburt gehört. Mhm. Also in afrikanischen Kreisen wird darüber eh nicht geredet, wenn du dir halt irgendwie mehr so europäische Sachen anhörst und anguckst. Es klingt schon nach einem Horrortrip, den man sich so selber, den man dann so durchgeht. Die 9 Monate sollen ganz okay sein und dann kommt halt dieser eine Tag, wo so viel bei der Geburt passieren kann. Was kann alles bei der Geburt passieren? Also welche Organe können geschädigt werden, welche Organe können reißen und was nicht noch alles da ist? Weil ich will inzwischen die Fakten hören, damit ich auch mental darauf vorbereitet bin.
Ja, das kann ich verstehen. Also in dem Falle sprechen wir von einer Pathologie. Also das bedeutet, was krankhaft ist, so wie es eigentlich nicht laufen sollte. Und da kann wirklich unheimlich viel passieren. Aber ich werde ein paar auflisten, ja. Mhm. Also es kann passieren, dass die Frau blutet, sehr viel blutet. Dann spricht man von einer Atonie.
Wenn das Woher kommt das Blut?
Das Blut kommt dann von der Gebärmutter.
Okay.
Genau. Es kann passieren, dass die Gebärmutter reißt und es so krass blutet, dass man eventuell die Gebärmutter rausholen muss. Es kann wirklich so viel passieren. geht es auch dabei nur um dich oder willst du allgemein wissen, was Mutter und Kind passieren kann?
Also okay. Mutter und Kind.
Genau. Es kann auch sein, dass das Baby sich so gestresst fühlt und kommt nicht damit klar, dass die Mama gestresst ist und der Körper noch Wehen produziert, dass es dem Kind nicht gut geht. Und wir haben ein Gerät, das nennt sich CTG-Gerät. Damit kannst du die Herztöne vom Kind erfassen und ja, damit kannst du dann sehen, wie es dem Kind geht. Und das Gerät kann wirklich anzeigen, wie die Herztöne quasi sind. Und wenn sie abfallen ständig, ist es oft ein Zeichen, dass das dem Kind geht, nicht gut geht und dass es ja in dieser Phase einfach nicht zurechtkommt, damit dass man das Kind auch irgendwie schnell holen muss per Kaiserschnitt dann.
Und jetzt haben wir, was kann noch alles kaputt gehen? Kaputt gehen klingt so falsch.
Ja, alles gut. Klar.
Was kann auch schief gehen, außer im Bereich der Gebärmutter? Also was kann auch vaginal kaputt... Ich soll aufhören, das Wort zu sagen. was könnte denn noch geschädigt werden? Vaginal oder anal?
Beides, wie du schon erwähnt hast. Am Damm kann was kaputt gehen, in der Scheide kann was kaputt gehen, selbst an den Labien kann was kaputt gehen.
Wo sind die Labien?
Die Labien, das sind die 2 Schamlippen. Die großen Schamlippen.
Das waren die und nicht so gut.
Überhaupt nicht schlimm, muss man ja auch nicht wissen. Genau. Und im schlimmsten Falle, ja, kann am Anus was kaputt gehen.
Unter kaputt gehen meinst du reißen, ne?
Ja.
Also um das klar darzustellen, das reißt dann und das muss man zusammennähen.
Genau, das muss wahrscheinlich man zusammennähen. Genau, da gibt es verschiedene, also man spricht von Dammriss, ja, und da gibt es verschiedene Formen. Und wenn der Anus mitreißt, dann hast du eine krasse Verletzung. Und ich habe das noch nie erlebt. Diese Form habe ich noch nie erlebt.
Das heißt, in den 266 Sachen Geburten, die du jetzt schon hattest, hast du einen Dammriss noch nicht erlebt.
Nee, diese Form mit dem Anus. Ein Dammriss auf jeden Fall. Das kann ich leider nicht beschreiben. Das auf jeden Fall. Aber einen vierten Grades, also dass der Anus mitgerissen wird, habe ich bisher noch nie gehabt.
Okay, gut. Okay, also aber du hattest schon ersten Grades.
Ja, aber das ist wirklich nicht schlimm. Das ist eigentlich so ein kosmetischer Eingriff, der ganz schnell in der Naht dann versorgt wird.
Ah, okay. Okay.
Also das ist überhaupt nicht schlimm.
Okay.
Für ganz Dumme, wie ist eine Geburt? Also wie ist die... Ich weiß, ich habe ein Baby in meiner Gebärmutter und ich muss sie jetzt rausfressen. Jetzt ist dieses Ding in meinem Kopf... dass eine Vagina ja eigentlich schon sehr schmal ist. Mhm. Was macht der Körper, damit dieses Baby da durchkommt?
Der Körper produziert ja Wehen und das Köpfchen oder der vorangehende Teil, der Kopf muss ja nicht zuerst geboren sein, sondern zum Beispiel der Hintern kann auch zuerst geboren werden, der quetscht sich quasi da durch und Gott sei Dank ist ja unsere Scheide eine Muskulatur und die dehnt sich dann auf.
Die dehnt sich so weit auf, dass dann... Also ich weiß, dass ein ganzer Mensch durchpasst, aber es ist...
War das nicht so, dass die Wehen so stark sein müssen, dass der Muttermund geöffnet ist bis zu 10 cm und danach wird gepresst?
Ja, unter Umständen. Also klar, der Muttermund geht auf, aber sagen wir so, das Kind muss ja auch runterrutschen. Ja, wenn, sagen wir, das Becken hat 3 Etagen und das Kind muss quasi diese 3 Etagen bewältigen und dann kann man pressen.
Und dann muss der Muttermund noch 10 cm offen sein.
Das ist die Voraussetzung. Der Muttermund muss komplett offen sein.
Also vorher lohnt sich das nicht zu
pressen. Nein, sonst reißt man sich auch damit alles auf. Nein, das macht man nicht.
Geht es dann auch weiter als 10 cm auf oder muss man,
Nein,
die Grenze?
Das ist die Grenze.
Okay.
Könntest du nochmal den Muttermund erklären? Also wo ist er, was macht er, was ist seine Funktion?
Der Muttermund, der sitzt an der Gebärmutter. Ihr müsst euch vorstellen, das ist am einfachsten. Ein Luftballon, ja? Mhm. Ein Luftballon, der nicht aufgeblasen ist. Der ist ja oben rund und hat unten einen Stiel. Genau. Mhm. Und am Stiel ist ja eine Öffnung. Und das ist der Muttermund. Und der muss quasi verschwinden, und der Stiel auch. Dann, so kann man sich das am besten bildlich vorstellen. Ja, also eigentlich müsste ich euch das aufzeichnen. Also es ist schon eine Verbindung zur Gebärmutter, die quasi unten hängt.
Jammer, geht's uns gut?
Ich bin gerade sehr fasziniert vom weiblichen Körper.
Oh ja.
Und ich weiß, es ist Furcht, Ehrfurcht. Ich habe richtige Ehrfurcht vor dem weiblichen Körper.
Das kann ich verstehen und ich muss ehrlich sein. In der Ausbildung, natürlich beschäftigst du dich damit intensiver, aber da wurde mir erst so richtig bewusst, wie krass der Körper einfach ist und was wir Frauen vor allen Dingen durchmachen. Und ja. Das ist schon echt heftig. Das ist echt heftig. Ja. Ich will hier keinem Angst machen, ne? Wir sind jetzt gerade ein bisschen in der Anatomie, aber auch in der Pathologie. Ja, es muss nicht so laufen, wie ich das alles erzählt habe, bitte, Leute, ne?
Okay. Aber jetzt wir haben das Kind jetzt schon gekriegt. Was passiert mit unserer Vagina? Also geht sie dann, schrumpft sie dann wieder zurück? Erhält man die Form, die man davor hatte?
Ganz genau.
Ich frage für die London Girls.
Ja, auf jeden Fall. Also, nach der Geburt, Entschuldigung, dass ich das jetzt aber auch so ehrlich sage, hat man wieder Wehen. Man spricht von Nachwehen und die Gebärmutter zieht sich dann in die Ursprungsform, wie sie vorher war.
Und ich habe gehört noch dazu, dass wenn man stillt, das schneller funktioniert. Also dieser Prozess nach der Geburt funktioniert alles ein bisschen schneller, wenn man stillt.
Ganz genau. Damit projiziere ich, durch das Stillen werden Nachwehen noch mehr gefördert.
Und dann okay, wie lange hat man diese Nachwehen?
Oh, das ist auch individuell, aber so im Schnitt 3 bis 4 Tage, aber die sind nicht stark. Die sind nicht stark.
Die kann ich mir wie Periodenkrämpfe vorstellen?
Ja, so ungefähr. Ganz am Anfang sind die dann doch ein bisschen stärker, aber das klingt dann ab.
Oder was auch nicht erzählt wird, ist, dass Frauen nach der Geburt immer noch so so Binden tragen müssen und so Pampers-Sachen, so ähnliches tragen müssen,
genau,
wochenlang irgendwie, weil danach immer noch Blut kommt und solche, also ja.
Ja.
Muss vielleicht auch erwähnt werden.
Ja, das auf jeden Fall auch. Also man nennt das Wochenfluss. Wie der Name schon sagt, fließt da für Wochen Blut aus der Scheide raus.
Wochen.
Aber es wird auch mit der Zeit weniger und es verändert sich. Ja, also das bleibt nicht für immer oder 6 Wochen lang so stark.
Wann kriegt man denn danach seine erste Periode wieder, nachdem man entbunden hat?
Also wenn der Wochenfluss, der geht so zwischen 3 und 6 Wochen.
Was?
Und dann, ja.
Was?
Aber wie gesagt, die Blutung ist nicht so stark. Es klingt ab mit der Zeit. Es verändert sich. So.
Ich glaube, ich sollte mal bitte total erschlagen mit den neuen Informationen. So.
Ich dachte, die sagt jetzt Tage oder Wochen.
Es kann so gehen, muss aber nicht. Ne? Also es kommt ja auch immer drauf an, bist du, also generell, ich mache das auch so ein bisschen von abhängig, wie die Menstruation halt vor der Schwangerschaft schon war. Ist das eher eine Patientin, die eher verstärkt blutet, wenn sie die Periode hat oder nicht? Und davon macht man es auch so ein bisschen abhängig, ne? Und wie gesagt, wie bei der Menstruation, du blutest die ersten 2 Tage und dann klingt es ja auch ab. Und beim Wochenfluss geht es halt ein bisschen länger, dass du vielleicht die ersten 3 Tage verstärkst, blutest und dann klingt es langsam ab.
Dann wieder zurück zur Geburt, beziehungsweise das Baby ist draußen und dann kommt die Nachgeburt. Heißt das so?
Ja, das ist die Plazenta. Beziehungsweise das Mutterkuchen.
Genau. Ich habe ja gehört, dass manche Leute ihre Mutterkuchen essen. Könntest du die Plazenta nochmal erklären und was man daraus gewinnt, wenn man seine Plazenta essen sollte?
Also eine Plazenta bzw. Mutterkuchen ist quasi die Verbindung zwischen Mutter und Kind und mit der Plazenta versorgt die Mutter das Kind über die Nabelschnur dann. Und man sagt, dass die Plazenta sehr nährreich ist. Die ist sehr eisenhaltig, hat wohl sehr viele Vitamine und kann auch als Medizin angewandt werden. Ja, also eine Plazenta hat eigentlich eine coole Funktion. Und jeder kann selber für sich entscheiden, was er oder sie mit dieser Plazenta machen möchte. Aber ich meine,
ich wollte mich gerade schon fragen, sollte man sie denn essen?
Also, ja, jeder entscheidet das ja für sich, ne? Sollte man sie essen? Es gibt ja auch Rezepte im Internet, das kann man für sich entscheiden, aber wie gesagt, ich darf mich dazu auch nicht äußern. Das wäre ja dann meine eigene Meinung.
Okay, aber kennst du Leute, die das gemacht haben?
In der Ausbildung hatte ich ein paar Leute, die das tatsächlich mitgenommen haben, aber auch zum Essen. Es gibt aber auch ein paar Leute, die nehmen die Plazenta mit, um einen Baum zu pflanzen. Weil wie gesagt, die ist sehr nährstoffreich und damit kannst du wunderbar einen Baum pflanzen.
Hat man bei Zwillingen dann 2?
Kommt immer drauf an, was für Zwillinge man hat. Ja, also Zwillinge, die können zusammen in der Fruchtblase sein, die können aber auch getrennt in der Fruchtblase sein. Dann kann es sein, ja, dass sie entweder eine Plazenta haben oder halt 2.
Okay, das wusste ich jetzt nicht.
Dann, wir haben die Geburt hinter uns. Wieso genau machen wir es nochmal?
Die Geburt?
Ja, also erinnert man sich an den Schmerz oder vergisst man das? Weil es klingt ja nach einer sehr schmerzhaften Angelegenheit.
Auf jeden Fall. Aber wenn du dein Kind siehst, ist alles vergessen. Das ist jedes Mal, was mir die Frauen sagen. Also das ist so krass. In dem Moment bist du so ausgetauscht, du vergisst es. Erst im Nachhinein fällt es dir dann wieder ein. Aber in dem Moment vergisst du es und denkst dir dann so, wenn das Kind da ist, es hat sich so krass gelohnt. Und es jedes Mal zu sehen, ist auch total schön, ja. Weil ich mir denke, okay, vor 5 Minuten warst du ganz anders drauf. Und jetzt hast du dein Kind und du hast alles vergessen. Du hast alles vergessen. Und warum wir das durchmachen, das ist ja God's will, you know. That one no diamond. Oh, ich darf kein Tree sprechen.
Ist okay.
Das kann ich nicht beantworten, aber Gott hat die Frau so stark gemacht und hat uns so eine krasse Verantwortung aber auch gegeben. Das ist krass. Also ich erlebe es jedes Mal und man denkt vielleicht, boah, das ist eine Routine, aber jedes Mal bin ich so fasziniert, weil es so individuell ist. Und ja, es ist ein sehr schönes Erlebnis.
Du hast jetzt schon 266 Geburten hinter dir und da
Ja.
waren bestimmt auch verschiedene Ethnien an Menschen dabei. Gibt es da Unterschiede?
Also ich würde sagen, ja, da sind schon Unterschiede. Jemand, der vielleicht nicht aus Europa ist und das gar nicht so kennt, dass man die Geburt von den Schmerzen erleichtern kann, nimmt das nicht an und denkt, man muss da durch. Und dann gehen sie ganz anders daran, mit einer ganz anderen Stärke, weil sie das nicht kennen. Und jemand, der in Europa aufgewachsen ist und weiß, okay, es gibt diese Möglichkeit und weiß auch, okay, ich bin vielleicht jemand, der mit Schmerzen nicht so gut umgehen kann, geht automatisch auch ganz anders damit um. Und ja.
Lässt sich gegebenenfalls dann direkt die Spritzen geben.
Ja, oder sich auch helfen, ja. Weil
Mm,
wir aber
okay.
auch einfach die Möglichkeit haben und die das wissen. Und jemand, der
Okay.
das nicht kennt und du dann erklärst, so, okay, es gibt die Möglichkeit, diese die Schmerzen zu erleichtern, der wird sagen, nein, das hat meine Mutter auch genauso gemacht.
Wenn wir schon bei Hilfsmöglichkeiten sind, was gibt es denn für Möglichkeiten, eine Geburt zu erleichtern?
Also es gibt physikalische Methoden, sprich, man lässt die Patientin in die Badewanne steigen, man arbeitet mit Wärme, man arbeitet Massagen, ne? Also so Sachen. Aber dann gibt es auch Möglichkeiten, Schmerzmittel zu nehmen. Das bedeutet nicht, dass man gleich eine PDA nimmt, ne? Das muss man auch gleich sagen. Es gibt verschiedene Arten von Schmerzmitteln. Man kann leicht damit anfangen, zum Beispiel mit Paracetamol, das kennt jeder. Buscopan, das kennen die Mädels, das nehmen viele Mädels, wenn sie ihre Periode haben. Aber für diejenigen, die es nicht wissen, das ist ein Mittel, das halt die Krämpfe so ein bisschen nimmt aus der Muskulatur. Das sind so leichte Formen an Schmerzmittel, die man halt dem Patienten anbieten kann. Dann gibt es aber auch andere Schmerzmittel, die etwas stärker sind, Mutter und Kind auch nicht schaden. Da ist jedes Haus ein bisschen anders eingestellt. Und als letztes gibt es dann halt die PDA.
Die PDA, kannst du die noch mal genauer erklären? Was genau ist das?
Die PDA ist quasi ein Schmerzmittel, das ein Anästhesist legen muss. Ja, da wird quasi ein Katheter in den Spinalraum gelegt und darüber läuft dann ständig ein etwas stärkeres Medikament, welches dann die Schmerzen dämmt, wenn eine Wehe kommt. Schmerzen sind weg, aber der Druck ist noch da. Aber viele Frauen kommen mit dem Druck klar und ja, können dann durch die Gegend laufen. Und ja, wenn die dann merken, okay, der Schmerz kommt wieder, ist das meistens ein Zeichen auch dafür, dass das Baby kommt.
Oh, okay.
Dann kommen wir zu der anderen Art der Geburt, und zwar den Kaiserschnitt. Seid ihr da als Hebamme auch aktiv?
Ja, also man muss auch sagen, es ist auch wieder individuell. Also es gibt Hebammen. Zwar nicht in Deutschland, aber gerade so im Osten, so Polen, Bulgarien, da gibt es auch Hebammen, die gehen mit an den Tisch, also die operieren mit den Ärzten zusammen. Aber hier in Deutschland nimmt die Hebamme nur das Kind entgegen, das ist Arztsache. Und quasi, wenn der Arzt dann das Kind rausholt, nimmst du wie das Kind einfach entgegen, machst es fertig und bringst es dann zu den Eltern in den OP rein.
Ich hatte noch eine Frage zu den Schmerzmitteln. Du hattest ja jetzt das waren ja alles künstliche Schmerzmittel, also es waren ja alle Schmerzmittel, also ärztliche Schmerzmittel, medizinische Schmerzmittel. Und gibt es auch natürliche Schmerzmittel, dass man da nicht reingehen muss mit
Ja,
denen?
man kann auch mit Homöopathie arbeiten. Ja, das gibt es auch. Bei uns in der Klinik haben wir auch etwas Homöopathie und wenden das auch an. Aber ab einem bestimmten Grad gibt es Frauen, die sagen, okay, das hilft mir jetzt nicht mehr. Dass man dann quasi auf diese echten Schmerzmittel dann zugreifen muss oder kann.
Kann man, Also das heißt, vom Krankenhaus gibt es dann eventuell natürliche Schmerzmittel, aber was gibt es dann auch privat, bevor ich überhaupt, also bevor ich losgehe von zu Hause?
Genau diese, die ich aber am Anfang erwähnt habe, mit
Ach
dem
so,
Baden
Buscopan,
gehen.
Paracetam, ah, Baden, okay.
Baden, du kannst auch Buscopan zu Hause zum Beispiel nehmen, wenn du es als Zäpfchen da hast. Ne? Wir arbeiten ja über eine Pronüle meistens, da wirkt es zentraler und schneller. Aber ja, baden kann man zu Hause, man kann sich zu Hause auch bewegen, die Zeit mit dem Mann genießen. Also so, all das machen zu Hause, womit man sich wohlfühlt. Und wenn es gar nicht mehr geht, dann in der Klinik anrufen und dann kommt man vorbei.
Okay. Okay. Und dann habe ich noch irgendwas gehört von wegen, es gibt so Säfte, die Geburten induzierend sind.
Ja, da spricht man von einer Geburtseinleitung dann, aber
Ah ja.
das ist gerade, passt jetzt nicht zum Thema.
Okay.
Aber jetzt will ich wissen, man kann eine Geburt einleiten?
Ja, es gibt manchmal medizinische Gründe, warum es doch ganz gut ist, ja, die Frau oder den Körper ein Signal zu geben, jetzt mal Wehen zu produzieren, ja. Und da gibt es auch verschiedene Methoden. Man kann es auch natürlich erstmal probieren. Dazu gibt es, zum Beispiel gibt es da einen Tee, was man anwenden kann. Man kann sehr viel laufen, Treppen laufen, das habt ihr bestimmt auch schon mal gehört. Man sagt auch, dass gegen Ende, wenn man sehr viel Sex hat, dass das auch ganz hilfreich sein soll.
Inwiefern? Also ich verstehe, ich versuche es mir gerade auch physisch vorzustellen. Und hier ist die Gebärmutter und dann ist da nicht das Baby. Also.
Genau deswegen machen es viele nicht.
Okay.
Aber es ist möglich. Es ist wohl möglich, ja. Genau, und dann, wie ich schon gesagt habe, gibt es tatsächlich mehrere Cocktails, die man anwenden kann. Aber ich rate dazu ab, vor allen Dingen, wenn man alleine zu Hause ist. Natürlich gut, wenn eine Klinik das anbietet, man ist ja vor Ort, man kann direkt da eingreifen, man ist nicht alleine, aber dass man sich zu Hause was selber mischt, sollte man nicht machen.
Okay.
Gibt es eine Möglichkeit, die Geburt für einen einfacher zu machen? Also schon im Voraus? Also
Also quasi
irgendwelche
jetzt schon
Trainings?
anfangen?
Ja, also ich denke mir immer, man sollte sich schon so ein bisschen mit gewissen Dingen beschäftigen, jetzt, ob es jetzt Geburt ist oder nicht. Und wenn man weiß, okay, man kommt in so eine Situation, wie gesagt, sollte man sich so ein bisschen damit beschäftigen, damit man auch so ein bisschen weiß, was auf einen zukommt. Ja, dass man nicht so überrascht ist. Und ich glaube, wenn man das so weiß, kann es auch einfacher laufen.
Also willst du damit sagen, es gibt viele Leute, die wissen nicht, was auf sie zukommt und dann sitzen die dann
Ja.
irgendwie, oh mein Gott, ich wusste nicht.
Ja, leider schon.
Ernsthaft?
Nee, wirklich, leider schon. Dann sind die total überfordert. Natürlich haben sie dann Angst. Es gibt auch viele Frauen, die wissen, okay, wenn die sich damit befassen, haben die erst recht Angst. Was auch verständlich ist, weil der Schmerz ist dann schon sehr, sehr stark. Aber so wirklich unwissend daran zu gehen, schwierig. Sollte man nicht machen. Jetzt von den Geburten, die ich jetzt so miterlebt habe, waren, wie gesagt, auch ein paar dabei, die das nicht getan haben. Und ja, war sehr, sehr schwierig dann.
Aber also es gibt auch körperlich nichts, was ich machen kann, um mich auf die Geburt vorzubereiten, außer Treppen zu steigen jetzt.
Vielleicht Beckenübungen, oder?
Ja, okay, und Beckenbodenübungen.
Beckenbodenübungen sollte man am Ende der Geburt machen, nicht vorher.
Ah.
Genau, also klar, wenn man ein Mensch ist, der eh viel trainiert und bewusst dann das auch trainiert, das ist wunderbar. Aber in der Schwangerschaft, ja, lockert sich das so ein bisschen und es ist auch gut, dass sich das auflockert. Und nach der Schwangerschaft sollte man das auf jeden Fall trainieren, weil es zu Inkontinenz führen kann, zum Beispiel. Ja,
Was
deswegen
heißt
ist
das?
das wohl
Moment,
schon.
was, was?
Das bedeutet, dass man den
Was?
Urin nicht mehr halten kann.
Ah ja, okay,
Genau.
super.
Also man sollte das finde ich zum Beispiel ein Punkt, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das wissen viele zum Beispiel nicht. Aber es gibt so
Ja.
viele Kurse, wo man das dann nach Geburt machen kann. Also 6 Wochen nach Geburt, sagt man, sollte man so damit anfangen. Also Pi mal Daumen. Ja, finde ich, sollte jede Frau, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal.
Dann nochmal zurück zur Geburt und PartnerInnen. Sind die mit im Raum? Und wie sind die für dich?
Ja, also gut, wir haben ja momentan Covid, deswegen gibt es da eine andere Regelung. Aber viele Männer sind bei den Geburten dabei. Ja, klar. Also es gibt auch ein paar Männer, die sagen von vornherein, die können das nicht. Und das haben die dann auch zu Hause besprochen und das ist auch vollkommen in Ordnung. Und dann gibt es wirklich Männer, die sind total dabei, unterstützen wirklich die Frauen. Da gibt es aber auch ein paar Männer, wenn die ihre Frauen wirklich leiden sehen, dass denen das so unheimlich leid tut, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen, dass sie dann eher zurückhaltend sind. Also es ist ja so, wenn ich im, ich kann jetzt vielleicht, ich glaube, ich spreche für alle Hebammen, man geht in den Raum rein und man ist trotzdem für alle drei verantwortlich. Man schaut auch, wie es dem Mann geht, ne? Und beobachtet ihn auch so ein bisschen. Und es gibt auch ein paar Männer, die können das nicht und sagen, okay, oder fragen auch, ob sie im Moment rausgehen können, dann können die ruhig rausgehen, ist kein Problem. Aber brich mir nicht zusammen, weil ich kann dich nicht auffangen. Ich kann dich nicht auffangen. Ich kann
Ist
dich
dir
nicht
schon mal jemand
auffangen.
zusammengebrochen?
Ja, und ich habe es auch schon gesehen, ich habe ihn angesehen und gesagt, hey, schauen Sie mal, ich glaube, Ihnen geht's nicht gut, Sie sehen so blass aus. Und er hat gesagt, nee, das kriegt er hin, der ist tough und so. Und dann ist er einfach umgefallen. Es tut mir leid, ich konnte dich in dem Moment nicht auffangen, weil ich gerade mit anderen nicht beschäftigt war. Und ich habe es aber angekündigt. Ja, aber man hat automatisch einen Blick im ganzen Raum drin. Das kommt aber mit der Zeit. Man übt es. Und ich meine, ich war so konzentriert auf die Frau und habe mit einem Auge trotzdem auf den Mann geguckt. Und dann habe ich auch Hilfe geholt, ne, damit jemand ihnen da hilft. Ne? Ich konnte ja nicht. Ich konnte ja nicht. Ja.
Ich habe gehört, dass anstatt im Bett zu liegen und dann zu pressen, es leichter ist, wenn die Frau senkrecht sich in die Hocke setzt und dann waage, also genau senkrecht quasi das Kind kriegt, anstatt im Bett zu liegen, weil man dann auch einfach, wie nennt
Mit der
man das,
Schwerkraft arbeitet.
genau mit der Schwerkraft arbeiten kann.
Genau, das ist tatsächlich so. Also ich bin dafür bekannt, dass ich sehr viel mit meinen Frauen turne. Und ich glaube, in dem Moment hassen sie mich auch für, aber sind mir unheimlich dankbar. Aber tatsächlich, Bewegung in das Ganze reinzubringen, ob man liegt oder aufrecht ist, ist allgemein gut, weil man das Becken bewegt, verschiedene Öffnungen auch aufmacht, um dem Kind die Möglichkeit gibt, einfacher und schneller runterzurutschen. Ja? Aber wie gesagt, aufrecht ist optimal, weil die Schwerkraft da mit im Spiel kommt. Aber klar, man muss auch ein bisschen gucken, ne? Wenn die Frau jetzt sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr auf meinen Knien zum Beispiel stehen oder generell stehen, ja, dann müssen wir uns dann schon auf die Seite oder vielleicht auch, ja, den Standardposition eingehen, also auf den Rücken und die Beine auseinander. Je nachdem. Macht man auch eher abhängig von, wie die Patientin ist und wie motiviert und wie erschöpft sie ist.
Okay.
Oh, Entschuldigung, du wolltest auf Kaiserschnitt eingehen. Nee, du wolltest wissen, wie der Ablauf ist, oder?
Genau.
Genau, also wie gesagt, das ist ärztliche Tätigkeit. Kaiserschnitt ist halt eine große Operation auch, ne? Kommt es zum Kaiserschnitt, wird man immer aufgeklärt. Wie gesagt, eine Frau in Deutschland kann selber entscheiden, wie sie entbinden möchte, ob halt normal, also spontan, oder halt per Kaiserschnitt. Und wenn sich eine Patientin für einen Kaiserschnitt entscheidet, ist das vollkommen in Ordnung und da laufen auch Gespräche ab und so weiter und so fort. Aber jetzt den Ablauf zu berichten, wäre ein Horrorfilm und das will ich jetzt nicht ansprechen.
Noch schlimmer als die Geburt.
Nein, aber ich meine, der Bauch wird aufgeschnitten, da wird was gerissen und so. Du wolltest so einen Ablauf hören, oder?
Ja.
Ja, willst du das so deinen Leuten wirklich sagen?
Ja, aber gut, es bringt uns ja auch nichts, wenn wir dann nicht wissen, was auf uns zukommt.
Ja, okay, also ein Kaiserschnitt ist eine große Bauchoperation. Da wird ja im unteren Bereich der Gebärmutter aufgeschnitten mit einem Skalpell
und dann das Kind rausgeholt.
Wie lang ist so eine Narbe?
Nee, die ist nicht so lang. Also ist auch ein bisschen individuell, aber so im Schnitt vielleicht 10 Zentimeter, zwischen 8 und 10 Zentimeter.
Und wie oft kann eine Frau hier in Deutschland noch einen Kaiserschnitt machen? Sagen wir, die erste Geburt konnte kein Kaiserschnitt werden. Hat sich da was geändert an der Zahl? Ich glaube, nach 3 wird es kritisch.
Mhm. Oder wie war also das? Wenn man 2 Kaiserschnitte schon hatte, muss man beim 3. Kind einen Kaiserschnitt machen, sagt man. Weil da einfach die Narbe das Problem ist, dass wenn Wehen auftreten, kann die Narbe reißen und dann haben wir das nächste Problem, dass man da einfach kein Risiko eingehen möchte. Wenn man beim ersten Kind einen Kaiserschnitt hatte, kann man das beim zweiten Kind gerne nochmal normal probieren. Kommt es aber nochmal zu einem Kaiserschnitt, wird es, wie gesagt, beim 3. Kind, ist es zumindest bei uns nicht möglich, nochmal spontan zu entbinden. Da wird eher abgeraten. Aber ich weiß auch, dass es in Deutschland Kliniken gibt, die sagen, okay, sie hatten 2-mal einen Kaiserschnitt und sie werden gut beobachtet und so weiter und so fort. Wir können es spontan probieren, wenn die Frau das aber auch natürlich möchte.
Und gibt es eine Anzahl von maximalen Kaiserschnitten, die ihr durchführen würdet? Sagen wir, die Frau hat schon 5 Kinder und dann alle 5 Kaiserschnitt und dann sagt ihr, okay, kein 6. Kind mehr, weil das müsste Kaiserschnitt und die Narbe macht es nicht mit.
Ja, also gibt's das? Ja, gibt es schon. Man sagt schon, also man spricht dann nochmal über Verhütung und alles, klar, aber wenn die Frau jetzt nochmal schwanger wird, dann ist das halt so, ne?
Okay, also es gibt keine Obergrenze, wo man sagen kann, okay, nee, das geht nicht.
Also wie gesagt,
das kann man nicht machen.
Ich meine, ab 5 sagt man schon, okay, Frau blablabla, schauen Sie zu, dass keine nächste Schwangerschaft entsteht. Das gibt es schon. Aber wenn eine Schwangerschaft trotzdem entsteht, dann
wird dann es wird es halt nochmal ein 5. Mal. Genau, dann wird es halt nochmal 5-mal zum 5. Mal aufgemacht.
Ja.
Alles klar, okay.
Was ist das gefährlichste Alter, um Kinder zu kriegen? Wohin sollten wir unsere Kinderplanung hinschieben, damit es kein Risiko für uns und das Kind wird?
Das ist eine gute Frage, weil in Deutschland sagt man, ab 35 ist man eine Risikoschwangere. Ja. Es gibt aber auch viele, also ich finde, oder es ist einfach heutzutage so, dass aber die Frauen immer erst im späteren Alter Kinder kriegen. Dass sich da jetzt auch ein bisschen was verändert hat. Aber ich finde, mit 50 noch ein Kind kriegen ist ein bisschen spät.
Muss nicht sein.
Muss nicht sein, weil da sich, oder schon mit 45, aber es kommt ja immer drauf an, ob du da dein erstes Kind kriegst oder schon, mehrere hast, da muss man auch so ein bisschen abwägen. Aber ich finde, mit 45 ist das schon ein bisschen spät, weil sich einfach der Körper nochmal verändert. Ja, wir gehen ja in die Menopause, die Hormone verändern sich da auch nochmal.
Also 45 würde ich jetzt sagen, spätestens.
Ja. Alle Kinder bekommen haben.
So. Ja.
Okay. So, hier. Try to get your children early. Dann seid ihr auch sehr aktiv und könnt euch um eure Kinder kümmern.
Exactly. Wollt ihr auch was über Wassergeburten oder so hören?
Ja, du hattest erzählt, dass du Badewannen, also dass die Mädels in die Wannen lässt und sie nassierst. Habt ihr da so einfach Wannen im Klinikum?
Genau, wir haben also eine ganz normale Wanne, die jeder so zu Hause hat, aber wir haben auch eine extra Wanne, das nennt sich Gebärwanne. In der Wanne kann man sogar ein Kind gebären. Die ist dann auch groß und rund und für uns vielleicht ein Whirlpool, aber für die Frau optimal, weil sie da einfach ihr Platz hat und dann entbindet sie ihr Kind im Wasser. Das gibt's auch.
Hast du schon mal erlebt und findest du das im Vergleich zu den anderen Geburten, dass die Frauen entspannter wirken? Oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay. Die haben zwar die Schmerzen, aber durch die Wärme. Es ist zum Beispiel so eine natürliche Art von Schmerzmittel, weil man einfach mit der Wärme da arbeitet und die Muskulatur dann auf eine gewisse Art und Weise entspannt ist. Und viele Frauen finden das total entspannt und schaffen es dann auch im Wasser zu entbinden. Ist auf jeden Fall leichter. Vor allen Dingen, man macht auch weniger. Man steht einfach nur dabei als Hebamme. Ab einem gewissen Grad greift man schon ein, aber man lässt die Frau dann einfach machen.
Das heißt, du musst nicht mit einsteigen?
In die Badewanne? Nein. Nein,
oh, chillig.
Man sitzt da und wartet. Und leitet sie vielleicht so ein bisschen an, aber sonst macht sie dann ihr eigenes Ding.
Aber trinkt das Kind nicht?
Nein, dein Kind ist doch im Wasser.
Ich weiß, aber es ist ja anderes Wasser.
Nein, nein. Also wenn es geboren wird, dann tatsächlich schwimmt das Kind sogar hoch. Also jetzt nicht so, wie man es kennt, ne? Aber es kommt dann so hoch und guckt dann durch die Gegend. Und dann nimmst du dein Kind selber entgegen. Dann seid ihr
Babys
im Wasser.
Können ja auch schwimmen, wenn man mit denen schwimmen geht, so nach der Geburt. Die können schwimmen.
Ja. Und dann hältst du dein Kind im Wasser fest.
Na, und dann verlernen sie das und dann müsste man das ihnen wieder beibringen. Es sei denn, man bleibt direkt von der Geburt dabei.
Dann hast du noch eine lustige Story aus dem, wie nennt ihr das?
Aus dem Kreißsaal.
Aus dem Kreißsaal?
Ja, eine lustige Geschichte. Irgendwas so total Lustiges, wo du denkst, boah, ja, das wirst du so schnell nicht vergessen.
ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es gibt Frauen, wenn die wirklich, wirklich, wirklich krasse Schmerzen haben, sind sie wie ausgetauscht. Und der Ehemann, der hat sich wirklich Mühe gegeben und wollte einfach für sie da sein und hat ihr wirklich, wirklich sie total motiviert mit Schatz, das schaffen wir schon und so weiter und so fort. Und die Frau hat nie was gesagt, aber der Mann hat immer weitergemacht und irgendwann ist die komplett ausgerastet. So krass ausgerastet, dass... ich musste wirklich voll lachen. Ich glaube, ich musste sogar vor der Patientin lachen, dass wir alle in dem Raum gelacht haben. Sie hat ihn richtig angeschrien, meinte, Schatz, es reicht, ich hab's verstanden. Das Kind ist gleich da, jetzt lass mich in Ruhe. Oh, das ist so cool. Okay. Mhm. Also, das ist, ja. Ja, aber auch manchmal was für Sprüche so fallen und so. Von den Frauen, na klar, manchmal oder danach tut es denen ja dann irgendwie leid. Aber ja, man muss einfach, wie gesagt, gucken, wie die Frau ist und schauen, okay, kann ich mit der Frau viel reden oder halt nicht? Macht sie ihr Ding oder halt nicht? Ja, das wird man erst mit der Zeit dann beobachten.
Vielen lieben Dank, dass du hier warst bei uns und dass du deine Erfahrung aus dem Kreißsaal mit uns geteilt hast.
Danke, Leslie.
Gerne, gerne.
Ich hoffe auch, dass ihr da draußen, vor allem ihr Frauen oder auch vor allem ihr Männer, versteht, was eine Frau so durchgehen muss, dass wir uns jetzt auch aufklären konnten und so als wir unsere zukünftigen Geburten vorbereitet sind. Zumindest einigermaßen. Und dass wir jetzt mental dahin kommen, zu sagen, jetzt, wir kriegen Kinder.
Auf jeden Fall, Leute, es ist so... schön, glaub mir, am Ende, es wird sich so lohnen. Ich wollte hier keinem Angst irgendwie machen. Das Endresult, wie gesagt, oder Endresultat ist das Beste, wirklich.
Das glaube ich. Ich meine, wir lieben ja alle unsere Eltern, unsere Freunde und sind ja auch auf diesen Weg gekommen.
Genau.
Dann haben wir zum Abschluss noch eine kleine Frage an dich. Was ist dein Medi der Woche? Das Medi der Woche ist etwas, was dich diese Woche glücklich gemacht hat. Das kann ein Buch sein, das kann was zu essen sein. Also irgendwas, was dich unglaublich happy gemacht hat.
Ja, mein Cousin ist jetzt Vater. Und die Frau hat das so gerockt. Das hat das heute... Ich habe ja schon vorher davon geschwärmt. Ja, mein Cousin ist Vater geworden und das macht mich unheimlich glücklich und auch unheimlich stolz. Also ich bin... Ja, wir sind gesegnet, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall deine Berufung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, merkt dir richtig an, dass du deinen Job richtig liebst. Ich wünsche, ich komme da auch hin.
Bist du schon, bist du schon.
Also, mein Medi der Woche ist, dass ich diese Woche alles gecancelt habe, was mir zu viel Stress bereitet hat. Und ich jetzt mich viel freier fühle.
Ja, das ist aber für mich auch schon.
Eben, es ist für mich schon, ich habe auf der Arbeit die Leute, mit denen ich nicht zusammenarbeiten kann, gecancelt. Ich habe im privaten Bereich die, nicht gecancelt, jetzt aber auch die Leute eingeschränkt. Und ich fühle mich jetzt sehr entspannt. Ja. Was ist dein Medi der Woche?
Ich habe mir vorhin nach der Arbeit Burger King gegönnt. Das ist mein Medi der Woche, ja. Genau, und dann fragen wir am Ende der Folge immer ein Lied, Leslie. Irgendein Lied, was du die Woche gehört hast, was dir sehr gefallen hat. Und genau.
Ja, ich habe Mighty You Are von The Waltz Group zuletzt gehört.
Das, was sie am Anfang gesagt haben, Little Sims Woman.
Bei mir wäre es Asso von Reggie Zippy und Kwabna Kwabna.
Oh.
Ich bin gerade in so einem 2000er Hip-Life-Hall gefangen.
So, dann bedanken wir uns, Leslie, dass du da warst und hoffe, dass euch die Folge gefallen hat. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder ganz normal. Und ja, wir wissen, wir haben die Fragen so ein bisschen durcheinander gestellt, aber so ist das halt manchmal.
Es ist genau. Corona, Leute. Es ist Corona.
Dann tschüss.
Tschüssi.
Ciao.